Hi, wir sind Fabian Moll
und Ferdinand Hardinghaus. Wir nehmen euch mit unserem Physio-Podcast hinter die Kulissen der Physiotherapie
und stellen gemeinsam mit spannenden Interviewgästen die verschiedenen Facetten der Physiotherapie dar.
Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode vom Barbell & Bananas Physio Podcast. Mein Name ist Ferdi und diese neue Episode habe ich mit Dr. Marina Bruderer-Hofstetter gemacht. Marina hat mich an der ZHAW, an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, unterrichtet und wir hatten beispielsweise Vorlesungen über den Alterungsprozess und Alzheimer und zum Beispiel das Mild Cognitive Impairment. In diesem Bereich hat sie nämlich auch zum Beispiel ihre PhD-Arbeit geschrieben an der Universität Luzern. Und mit diesem Thema gehen wir dann darauf ein, wie zum Beispiel die Ätiologie von Demenz ist, von Alzheimer-Demenz, aber auch von einem MCI, einem Mild Cognitive Impairment. Und wir gehen dann darauf ein, was man eventuell als Assessment nehmen könnte, als Physiotherapeut, was ist für uns wichtig und wie wichtig ist zum Beispiel auch Bewegung in dem Ganzen oder was haben wir für Behandlungsstrategien und worauf müssen wir achten als Physiotherapeuten. Also lehnt euch zurück und viel Spaß mit dieser Episode vom Barbell & Bananas Physio Podcast. So, liebe Marina, herzlich willkommen zum Podcast.
Ja, lieber Ferdi, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Guten Morgen oder guten Tag.
Ja, genau. Wo habe ich dich denn eigentlich gerade so rausgeholt? Also bei uns ist ja jetzt gerade 9 Uhr, um ein bisschen Kontext zu kriegen für die Zuhörer. Wo kommst du denn gerade so her?
Ich komme gerade von zu Hause, habe meine Kinderchen in die Schule, in den Kindergarten geschickt, bin mit dem Zug hierher gefahren nach Winterthur. Und vorhin hatten wir die Ferien abgeschlossen. Vor meinen Ferien war ich noch an einem großen Kongress in Amsterdam.
Mhm. Ja. Ja, okay. Das habe ich den Luxus. Ich bin in meinen Semesterferien quasi hier zu Hause und kann meinen Kaffee trinken. Und du bist immer noch gerade fleißig dran, richtig?
Ja, wir steigen hier in die Vorbereitungen für das Herbstsemester 2023 an der Fachhochschule, an der Zürcher Fachhochschule. Und da geht es hauptsächlich darum, die Unterrichtsunterlagen up to date zu bringen und alles vorzubereiten, wenn das Studium wieder Fahrt aufnimmt Mitte September.
Ja. Ja, freue mich schon darauf, da dann wieder einzutauchen. Dann kommt das Forschungspraktikum. Und wir haben ja im Unterricht bei dir einmal das Thema gehabt sagen wir mal, indirekt Alterungsprozess, also zum Beispiel halt eher Demenz, Alzheimer und MCI. Was ein MCI ist, das kannst du sicher gleich besser erklären als ich. Und ich fand halt so ganz spannend, also den Alterungsprozess generell ist ja quasi ein Riesenthema und viele Leute haben unterschiedliche Sichtweisen und Entstehungsgeschichten und sowas dabei. Ich fand halt immer so spannend, dass es so ein großer beitragender Faktor ist für diese NCDs, also die nicht infektiösen Krankheiten, also zum Beispiel kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes Typ 2, manche muskuloskeletale Erkrankungen, so psychische Erkrankungen wie Depression, fand ich ganz spannend. Darüber hatte ich dann mal so eine Hausarbeit geschrieben und auch in diesem Zug zu nennen. Und besonders zum Beispiel auch diese neurodegenerativen Erkrankungen, also wie zum Beispiel Demenz. Kannst du uns da vielleicht nur so ein kleines Intro geben, was einmal Demenz ist und was ist Alzheimer und so weiter?
Ja, ich werde es versuchen, eben wie du das gesagt hast. Es gibt verschiedene Ansichtsweisen, Definitionen und je nachdem, auf wen man sich bezieht, sind Feinheiten, die sich unterscheiden. Aber grob gesagt kann man sagen, dass Demenz eine Familie von Erkrankungen beschreibt, also unterschiedliche Ätiologien und Ursachen, die zu Problemen und Beeinträchtigungen der kognitiven Leistungsfähigkeit führen, die schwerwiegend genug sind, um die Alltagsfunktionen zu beeinträchtigen. Und eine dieser eben grundlegenden Erkrankungen oder zugrunde liegenden Erkrankungen ist eben dann die Alzheimer-Demenz, die dann auch anteilmäßig die größte Gruppe von Erkrankungen, von diesen Erkrankungen beinhaltet. Ja, so kann man das ungefähr umschreiben. Und Alzheimer, dort ist es ja dann, die Ätiologie gehört dazu eben, dass es Plaques im Gehirn bildet, also sogenannte Ablagerungen, und zu Demyelisierung kommt von den Nervenzellen im Gehirn und somit eigentlich diese kognitive Beeinträchtigung auslöst. Aber eben wann, also es gibt verschiedene Schwellenwerte, die eigentlich festgelegt sind, je nach Grundlage, ab wann etwa jemand an einer Demenz leidet und ab wann nicht. Und vielleicht hast du auch schon, ich glaube, ich habe euch das auch erzählt, aber es gibt verschiedene solche Abklärungsmodi in der Schweiz, in den Swiss Memory Clinics, gibt es ein standardisiertes Verfahren. Das dauert sehr lange, ungefähr einen halben bis einen ganzen Tag, und beinhaltet eine ganze Reihe von Untersuchungen. Dazu gehört Bildgebung, Blutuntersuchungen bis hin zu Rückenmarksflüssigkeitsuntersuchungen, dann eine ausgedehnte Anamnese, sowohl von der Person, die untersucht wird, wie auch von den Angehörigen. Eine riesige neuropsychologische Testbatterie, wo die unterschiedlichen Funktionen der Hirnleistung untersucht werden, aber auch eben die Alltagsfähigkeit, das ist ein zentrales Thema. Mhm. Wie stark sind die Personen in ihren Alltagsfunktionen beeinträchtigt? Das sind verschiedene Berufsgruppen, noch kurz als Nachtrag. Eingeschlossen, dazu gehören natürlich die ärztliche Seite, Neuropsychologen, aber auch Pflegende. Und dann eigentlich wird in einer interprofessionellen Gruppe wird dann eigentlich die Diagnose Demenz gestellt.
Ja. Nur so kurz, um es zu umreißen, das, was für uns Physiotherapeuten da wahrscheinlich so am wichtigsten wäre, wären dann so die Alltagsfähigkeiten, die ADLs.
Genau, also dort sehen wir ja dann die Probleme, die diese Personen haben, dass sie in ihrem Alltag eingeschränkt sind, dass sie nicht mehr ohne Unterstützung funktionieren können. Aber ich möchte hier noch einen Antrag, wenn du das explizit ansprichst mit der Physiotherapie. Uns als Physiotherapeuten fällt im ersten Augenblick ja vor allem eigentlich die körperliche Funktionsfähigkeit ins Auge. Und das zeigt sich eben auch, dass häufig eben nicht nur der kognitive Abbau wird häufig begleitet auch von einem körperlichen Abbau. Also diese Person, also dieses gemeinsame Auftreten, das hast du eingangs schon erwähnt, eben Alterungsprozess mit den NCDs, dazu gehört eben auch beispielsweise Gebrechlichkeit oder Frailty, die treten häufig gemeinsam auf oder eben auch mit Sarkopenie. Und da gibt es auch Autorinnen und Autoren, die diesen Link explizit hervorheben und die Hypothese aufgestellt haben, dass das eben der Abbau durch das Altern gemeinsam eben sowohl kognitive wie auch körperliche Einschränkungen hervorrufen kann. Und wir als Physiotherapeuten sehen ja vor allem die körperliche Komponente.
Ja, okay. Und dann hatte ich anfangs dieses MCI nochmal erwähnt, also so ein Mild Cognitive Impairment. Wie passt das da jetzt rein?
Ja, die MCI, das ist ja das, was ich mich am meisten damit beschäftigt habe in meiner Forschungsarbeit. Die kann eigentlich ja auf Deutsch übersetzt werden als leichte kognitive Beeinträchtigung. Und auch hier gibt es unterschiedliche Definitionen und Kriterien, um eben dieses Konstrukt abzugrenzen. Gemeinsam ist allen eben, dass die Person mit einer MCI ebenfalls eine kognitive Beeinträchtigung aufweisen, die über den normalen Alterungsprozess hinausgeht, aber sie haben keine Demenz. Also die Einschränkungen in den Alltagsfunktionen sind nicht so stark, dass sie auf Unterstützung angewiesen wären. Aber hier kommt mein Thema rein, nämlich die instrumentellen Aktivitäten des täglichen Lebens. Also das sind diese eher komplexeren Alltagsaktivitäten, wie beispielsweise die Finanzen zu regeln oder Auto zu fahren, Ticketautomaten zu bedienen. dort bestehen schon Probleme und allenfalls auch Einschränkungen. Das sind dann auch häufig diejenigen Funktionen, die diese Personen zunächst wahrnehmen, dass sie etwas auf einmal nicht mehr können. Oder beispielsweise, was war das? Eben, die älteren Personen sind ja auch häufig jetzt online unterwegs mit Smartphone und Tablets. Und ein Beispiel wäre jetzt, wenn es ein größeres Update gibt von einer bestimmten App, wie beispielsweise die SBB-App in der Schweiz, dann macht das zusätzliche Probleme, um dann diese App wieder bedienen zu können. Also eben solche Probleme haben diese Personen. Also zusammengefasst, es ist eigentlich ein Zustand zwischen dem normalen kognitiven Altern und einer Demenz, ist die MCI.
Ja. Und kann man sich das dann auch so wie bei jetzt der Demenz zum Beispiel so vorstellen? Also beziehungsweise habe ich das richtig verstanden, quasi im Alterungsprozess, je älter man wird, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich dement bin oder auch eine MCI habe?
Ja, vereinfacht gesagt kann man das sagen. Also mit zunehmendem Alter nimmt die Prävalenz für Demenz und auch für MCI zu. Und da gibt es, ich habe die Zahlen gerade nicht auswendig, aber eben bei hochbetagten Personen, also Personen über 80, ist das schon substanziell der Anteil von kognitiven Beeinträchtigungen, sei es nun MCIs oder einer Demenz.
Ja.
Vielleicht kann ich hier noch anfügen, warum diese Gruppe dieser MCI so interessant ist.
Gerne, auf jeden Fall.
Oder das habe ich hier vor allem in meiner Forschungsarbeit gemerkt, das ist die Gruppe, die sehr stark umworben wird von den Forschenden und daher, weil eben diese Personengruppe, das heißt, also wenn jemand eine MCI hat, heißt das nicht, dass er automatisch eine Demenz entwickelt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass dieser Zustand bestehen bleibt oder eben sogar reversibel ist.
Okay.
Die hauptsächliche Zielsetzung eben in diesem gesunden Altern, also wir können vielleicht später noch über diesen Begriff reden, ist eigentlich, dass man möchte, dass die Personen nicht einfach nur älter werden, sondern dass sie möglichst in einer guten Funktionsfähigkeit älter werden oder möglichst gesund, wenn ich das in Anführungs- und Schlusszeichen so sagen darf. Und eben diese Zwischenphasen dieser MCI, dort ist eigentlich wie der Moment, wo man möglichst verhindern möchten, dass diese Personen eine Demenz letztendlich entwickeln.
Ja.
Dort setzen auch die meisten, also die großen Medikamente oder die sehr stark diskutierten Medikamente aktuell in den Medien, die setzen auch in dieser Phase an. Und die meisten Ansätze von nicht pharmakologischen Therapien setzen auch in dieser Phase an.
Ja.
Deswegen ist diese so wichtig.
Okay.
Auch für mich.
Ja, interessant. Dann, ich hatte ja gerade einmal kurz zu der Physiotherapie beziehungsweise so der Rolle von der Physiotherapie gefragt, aber erstmal quasi so, um dieses Konstrukt zu messen. Also wenn ich jetzt ein Physiotherapeut in der Praxis zum Beispiel bin, wenn ich jetzt einen Dementen oder wenn ich jetzt vermute, dass ich zum Beispiel einen dementen Patienten vor mir habe, welches Assessment könnte ich da verwenden, um so ein bisschen eine bessere Idee zu kriegen oder um das noch greifbarer zu machen?
Ja, das ist schwierig, eine Empfehlung abzugeben. Also häufig eben fällt einem etwas auf, eben dass beispielsweise etwas neu zu lernen sehr schwierig ist, ein Bewegungsablauf ist sehr schwierig oder eben eine höhere Sturzgefährdung. Diese beiden gehen auch häufig miteinander. Oder eben, dass Termine nicht wahrgenommen werden, vergessen werden, Sachen vergessen werden. Also das sind solche Momente, wo vielleicht man daran denken könnte. Dann gibt es eben die Neuropsychologie, kennt eine unglaubliche Fülle von Assessments und Assessment-Batterien. Aber die wohl bekanntesten oder schnellsten Screenings sind eigentlich der Mini Mental State Examination, der MMSE oder auch der Uhrentest. Sie sind allerdings sehr stark auch kritisiert, weil sie eben die Vorhersagekraft ist nicht so stark. Aber es gibt einen gewissen Eindruck und die kann man eigentlich auch relativ einfach ausfüllen. In der Klinik, also ich habe ja mal in einer geriatrischen Klinik gearbeitet. Dort ist es halt wirklich nicht die Aufgabe der Physiotherapie, diese Assessments durchzuführen. Aber ich kann mir vorstellen, im ambulanten Setting, um vielleicht einen ersten Eindruck zu gewinnen, sind diese Assessments gar nicht so schlecht. Sie gehen auch relativ schnell. Aber sie sind kein Diagnosekriterium.
Ja, also ich glaube, jetzt kriegt man eine gute Idee davon, wie komplex dieses ganze Konstrukt da davon eigentlich ist. Also
Ja.
man kann vielleicht gewisse Sachen messen. Ich hatte mal einen Patienten, er war halt auch schon eher ein älterer Jahrgang. Er hatte eine multifaktorielle Gangstörung und war deswegen dann bei mir. Und dann ist halt im Laufe der Zeit aufgefallen, ja, wenn ich ihm eine Frage stelle, während er läuft, dann hält er immer an. Und dann hat er wieder Termine verpasst und so weiter. Da bin ich halt so ein bisschen skeptisch geworden. Und letztendlich, es ist dann quasi so geendet, dass wir einen Termin verschoben hatten. Er wusste es nicht mehr, war dann aber so verärgert darüber, dass er nicht mehr gekommen ist. genau, so unglücklich ist das leider gelaufen. Aber ja,
Ja.
so kann man vielleicht ein bisschen erwarten vom Gegenüber, was man da so vielleicht anamnestisch oder so zum Beispiel an Hinweisen bekommt.
Genau. Aber du hast einen sehr interessanten Punkt angesprochen für Physiotherapie und kognitive Beeinträchtigung, eben dieses Stop Talking When Walking oder Stop Walking When Talking. Das ist ja etwas, das wir sehr häufig beobachten, dass wir neben diese beide Aspekte, die ich eingangs auch erwähnt habe, eben die kognitive und die körperliche Leistungsfähigkeit gemeinsam abnimmt, dann braucht das Gehen so viele kognitive Ressourcen, dass wenn die Kognition angesprochen wird, die Person nicht mehr in der Lage ist, weiter zu gehen. Das ist eigentlich wie eine bidirektionale Beziehung. Ist eigentlich ja auch ein guter Moment, um daran zu denken, wie du das so schön beschrieben hast. Das wird ja auch immer wieder empfohlen, eben, dass man geistig aktiv bleiben soll, also dass man über das gesamte Leben hinweg eben, dass man kognitiv fit bleiben soll, indem dass man sich engagiert. Und das heißt nicht, dass ich jetzt Sudoku lösen müsste oder Kreuzworträtsel, obwohl man mittlerweile weiß, dass die Kreuzworträtsel nicht wirklich helfen, weil man eigentlich immer wieder dasselbe abruft, auch bei Personen und auch mit einer leichten Demenz, fortgeschrittenen Demenz. Das sind eigentlich die vielversprechendsten Programme, die diese Aspe alle Aspekte beinhaltet. Und hier möchte ich, das war vorhin ein Gedanke, das Finger, das war eine der größten Studien, die eigentlich sehr stark diesen Bereich unterstützt hat. Das war in Finnland eine groß angelegte RCT, eben die zeigen konnte, dass die kognitive Leistungsfähigkeit oder auch das Demenzrisiko reduziert werden kann bei älteren Personen. Da gibt es eigentlich ein weltweites Fingernetzwerk, wo in unterschiedlichen Ländern Adaptationen dieses Fingerprogramms eingesetzt werden. Und das ist sehr ähnlich wie FITAL. Einfach das FITAL hatte eben die Zielsetzung, die komplexen Alltagsaktivitäten, diese instrumentellen Alltagsaktivitäten zu verbessern. Entsprechend beinhaltet FITAL im Vergleich zu den Finger Studies die Ernährung nicht. Dort ist die Ernährung ein zentraler Aspekt mit drin.
Okay, ja, interessant. Und das heißt Finger so wie Finger.
Ja, Finger.
Okay, gut. Alles klar, dann wissen schon mal die Leute, wo sie es finden können.
Worldwide Fingers, genau, heißt.
Gut, okay, alles klar.
Ja. Und eben das war das Spannendste an meinem Kongress, den ich eingangs erwähnt habe. Ich war ja am Alzheimer Association International Congress in Amsterdam. Und dort wurden eben einen Tag lang ging es eben um diese nicht pharmakologischen Interventionen. Und ich habe dort sehr viele spannende Referate gehört und Poster angeschaut. Und ganz interessant waren eben diese unterschiedlichen Finger Trials, also die überall in der Welt implementiert sind und durchgeführt werden. Und dass wie unterschiedlich die auch sind, also wie unterschiedlich diese Programme je nach Land oder geografischer Region auch angepasst werden mussten, um eben eigentlich auch diese Personengruppe zu erreichen. Und aber das andere, was sehr interessant war, die unterschiedlichen Wirkungsgrade, die diese unterschiedlichen Programme dann erzielt haben. Es gibt wie Finger ist wie dass diejenigen, die mit der besten Wirksamkeit oder die das zeigen konnte. Und dann gibt es aber solche Studien, die das eben nicht reproduzieren konnten. Also es ist sehr spannend. Und jetzt geht es dann darum, eben herauszufinden, ja, in welcher Form die Adaptationen jetzt anfasst, Wirksamkeit beeinflusst haben könnten. Aber das ist sehr spannend, was hier alles läuft. Ja.
Ja, nicht schlecht. Also jetzt verstehe ich auch ein bisschen besser, wieso du zum Beispiel erwähnt hast, dass es immer individuell angepasst werden muss. Meinst du, dass es hauptsächlich, also zum Beispiel, wieso das jetzt nicht reproduziert werden kann, ist es dann, dass es kulturell zum Beispiel nicht zu dieser Kultur passt oder ist es ein anderer Genotyp oder was gibt es da so für Ideen, worauf muss man achten, wenn man das anpassen muss?
Ja. Das ist eine sehr gute Frage, sehr interessant. Ich habe mir das auch überlegt. Das eine war eben relativ nahe von unserer Kultur und die konnten das nicht reproduzieren. Und ein Aspekt, was immer wieder diskutiert wird, eben vor allem bei Personen mit MCI und einer leichten Demenz, dass das körperliche Training begleitet sein soll, unter Supervision durchgeführt werden kann. Und das ist dann ein Aspekt, der die Intervention sehr teuer macht. Also wenn ich mir überlege, ich muss die Bewegungsempfehlungen umsetzen pro Woche und das unter Supervision, dann sogar die Physiotherapeuten mit ihren schlechten Tarifen sind dann noch zu teuer. Deswegen wurden viele, oder auch im Zuge der Covid-19-Pandemie, wurden dann viele dieser Interventionen auch online verlegt oder eben in Distant oder in einem Heimtraining, also schon mit Supervision, aber ein wesentlicher Aspekt wurde im Heimprogramm gemacht. Und interessant war, dass beispielsweise aber die gehören nicht zu diesem Finger-Network, in Australien gibt es ein großes Projekt, das Brain-IT-Projekt. Nein, wie heißt das?
Okay.
Do Brain? Irgendwie so. Weiß nicht mehr genau. Die haben eben in Australien, wo ja alles so weit auseinander ist, die haben das komplett als Online-Intervention aufgesetzt, aber die haben dann, die trainieren online unter Supervision. Also das, so wie Gymnastik früher. Am Fernsehen, jemand vortort am Fernsehen, aber dann eben remote, sodass man eben auch interagieren kann. Und die konnten eigentlich sehr gute Wirkungsweisen erzielen. Und aber andere, ich überlege mir, ob wirklich dieser direkte Bezug, diese direkte Supervision wirklich das ausmachen könnte oder einen Zusatzeffekt bringt, nämlich indem, also ich persönlich, wenn ich für mich spreche, wenn ich für mich Übungen mache, dann mache ich sie vielleicht ein bisschen weniger ambitioniert, wie wenn ich das Gefühl habe, jemand schaut mir zu.
Ja, ich glaube, so geht es uns allen wahrscheinlich.
Ja, vielleicht das eben, das, damit man wirklich diese Dosierung erreicht, also diese Schwelle erreicht, wo die Wirkung eintritt, dass es vielleicht eben dieses Plus an Supervision und enger Begleitung braucht. Das ist mir einfach als Idee in den Sinn gekommen.
Ja.
Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Ja, vielleicht lag man ja früher gar nicht so schlecht mit Aerobic Classes mit Jane Fonda und so.
Ist mir vorhin auch in den Sinn gekommen.
Das wäre vielleicht die etwas spezifischeren Approaches da. Ja. Ja, wir haben ja gesehen, dass die Interventionen sehr breit sein können oder also sehr, sehr breit sind. Gibt es jetzt noch wie so spezifischere Approaches dafür oder Interventionen, die möglicherweise auch noch einen Benefit bringen für bestimmte Personengruppen? Also jetzt zum Beispiel so Exergames oder sowas. Was meinst du dazu?
Ja, Exergames. Eben auch ein Thema, das stark aufgekommen ist. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, also ich habe es ja vorhin gesagt, eben, es gibt wie diese Mehrkomponenteninterventionen, wo eben die kognitiven Aspekte trainiert werden und die körperlichen Aspekte. Und die kann man entweder separat trainieren, also sequenziell nacheinander. Da gibt es Literatur, die dafür spricht, oder dass man eigentlich sagt, man mit körperlichem Training bereitet man, also setzt man hier an und das Kognitive dann in der Plastizität. Und dann gibt es aber auch diejenigen Vertreterinnen und auch die Literatur spricht auch in diese Richtung, dass es eben gleichzeitig, also simultan trainiert wird, kognitive und körperliche Aspekte. Also beispielsweise das Dual-Task-Training, was du vorhin ja mit diesem Stop-Talking-Walk angesprochen hast, das könnte eigentlich eine ganz einfache Form sein von gleichzeitigem körperlichen und kognitiven Training. Das wird ja häufig auch in der Sturzprävention eingesetzt. Und die Exergames, die vereinen das eben, dass man gleichzeitig körperliche und kognitive Aufgaben löst und zusätzlich eben, was der große Benefit ist, eigentlich die Gamification oder dass man eigentlich einen zusätzlichen Motivationsfaktor ist. Und es ist halt, also ein Programm kann natürlich sehr viel adaptiver sein, also dass es wirklich auf der Stufe funktioniert oder diese Intensität dort angesetzt ist, wo die Person wirklich ist, sowohl im körperlichen wie auch im kognitiven Bereich. Und das sind eigentlich so wie die positiven Aspekte, die von den Exergames hervorgehoben werden. Und man muss sagen, sie zeigen eigentlich gute Wirksamkeit in den Studien. Die große Frage bleibt, was ist besser? Ob Exergames oder konventionell? Und vielleicht ist gar nicht die Frage, was ist besser, sondern wie muss es kombiniert werden, damit es möglichst für eine einzelne Person funktioniert.
Ja, spannend. Also da sieht man auch wieder die Komplexität oder dass es halt wichtig ist, die ja vielleicht auch die richtige Intervention für die entsprechende Person auszuwählen, sodass sie die tatsächlich macht von der Adhärenz her und dann die Kombination eventuell noch. Ja.
Also wenn jemand angeregt wird oder wenn das jemand sehr motivierend findet oder spaßig und viel Freude macht, wenn eben eine virtuelle Plattform da ist, wo eben auch unterschiedliche Reize kommen, nicht immer dasselbe Programm durchspulen, dann ist die Motivation eigentlich so zentral, damit diese Person auch das durchführt, dann ist das sicher eine sehr gute Lösung für eine solche Person. Ein Exergame machen. Ich möchte noch anfügen, neuere. Jetzt natürlich geht es dann schon weiter von den Exergames. Also Exergames kann man vielleicht sehr Nintendo Wii. Das sind so ganz rudimentäre Exergames. Also die heutigen sind natürlich etwas ausgeklügelter, eben auch adaptiv. Geht es dann auch jetzt in die virtuelle Realität, also mit VR-Brillen, dass dort solche Exergames, ich weiß nicht, ob das dann immer noch Exergames, aber solche Ansätze gibt es auch schon und die zeigen auch, also das sind eher kleinere Studien oder Pilotstudien, die in dem Bereich sind und auch die zeigen eine positive Wirkung.
Ja, sehr spannend. Und jetzt verstehe ich auch besser, wieso man das zum Beispiel individualisieren muss. Ich hatte noch ein Buch gelesen, das heißt Outlive von Peter Attia. Das ist jetzt momentan, ist noch relativ frisch. Ich fand auch seine Perspektive war ganz spannend darauf. Also er nimmt halt vorher quasi wie so genetische Marker, irgendwie mit APOE4 und ich kenne mich da jetzt nicht wahnsinnig aus, was diese Genotypen angeht, die dann quasi ein bestimmtes Risiko zum Beispiel bestimmen. Also jetzt zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Demenz und sucht dann quasi im individuellen Fall aus, wie das Training zum Beispiel aussehen sollte. Also er versucht halt, er hat einen gewissen mathematischen Hintergrund und er versucht dann quasi wie so Reverse Engineering zu machen. Also mit diesem Risiko versuchen wir, die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit von dem und dem anzusteuern. Und dafür musst du jetzt das machen, sozusagen, so in dem Hinsicht, in der, ja. Ist natürlich sehr Genau, aber halt nur individuell irgendwie umsetzbar und von der Adhärenz her wahrscheinlich auch schwierig oder von der Zugänglichkeit muss man sich das natürlich auch irgendwie dann leisten können, wenn man da zusätzlichen Support braucht. Ich glaube, also würdest du so für die generelle Gemeinde, für die generelle Bevölkerung sagen, so diese WHO-Guidelines, das ist erstmal so der. Damit kriegt man die meisten Benefits oder was wäre so deine so eine generelle abschließende Empfehlung vielleicht?
Abschließend, also vielleicht noch, darf ich noch einen Satz sagen zu diesen
Klar.
APOE4? Das ist ja eben, du hast gefragt, eben wie Alzheimer entsteht und eben diese genetischen Komponenten spielen sich eine Rolle. Und das wird ja auch, also es gibt auch Trainingsstudien, die eben diese Genotypisierung in der Wirksamkeit von Trainingsstudien untersucht haben und es gibt unterschiedliche, also die Responder, Non-Responder. Das hat einen Einfluss, was man mitbringt. Das wahrscheinlich gründet dieses Buch, was du ja hier vorgestellt hast, darauf. Aber so als genereller Abschluss würde ich sagen, jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Und wenn es in Training geht, dann Richtung Bewegungsempfehlung eben. Beispielsweise der WHO oder HEPA Plus, also sie gehen alle vom Umfang her, sie widersprechen sich nicht, also kommt nicht darauf an. Aber wichtig ist, scheint mir immer etwas zu finden, was einem Spaß macht, das man längerfristig machen möchte. Oder nicht, dass man jetzt über eine bestimmte Zeit etwas macht, auf Biegen und Brechen und dann aufhört und dann wieder sozusagen von Null anfängt. Also
Ja.
jede Bewegung ist besser als keine. Etwas, das Spaß macht und wenn es Richtung Empfehlung geht, dann Bewegungsempfehlung. Dieser Umfang.
Ich glaube, das ist schon mal so eine gute Empfehlung erstmal für die Allgemeinheit, was halt auch sehr praktikabel ist. Dann haben wir das Thema einmal umrissen und ich hoffe, die Hörer können da möglichst viel draus mitnehmen. Dann zum Ende des Interviews habe ich immer noch so drei Fragen. Du hast es eben schon mal angetönt mit Thema Bewegung. Und welches Bewegungsthema ist deines Erachtens total unterbewertet oder unterschätzt? Genau, was hast du da gerade was dir im Kopf rumschwirrt?
Ja, wie wichtig die Alltagsaktivitäten eigentlich sind, oder? Es gibt ja die sehr witzigen Bilder von der Rolltreppe ins Fitnessstudio. Also, dass man das, dass es wichtig ist, dass man auch im Alltag aktiv ist oder nicht von A nach B immer mit dem Auto fährt oder halt einfach das Quäntchen Plus im Alltag mitnimmt. Und ich denke, das wird häufig noch unterschätzt, ja. Thema Bewegung.
Das ist ein guter Punkt. Und nach dem Podcast-Interview hier, wo ich sitze, werde ich gleich erstmal aufstehen und eine Runde joggen gehen wahrscheinlich. Genau. Dann die zweite Frage: Was ist Bewegung für dich?
Oh, Bewegung für mich. Ich denke, ich ist sehr wichtig und ich bewege mich im Alltag sehr viel, dank der Kinder vor allem. Also wenn ich am Arbeiten bin, viel zu wenig. Aber ich habe das vor allem während der Covid-Pandemie gemerkt, im Homeoffice, wie negativ es sich auswirkt, wenn du den ganzen Tag sitzt und dich in deiner Wohnung, deinem Haus bewegst, wie negativ sich das auswirkt. Also für mich ist Bewegung wichtig und ich habe auch das Gefühl, wenn ich müde bin oder meine Gedanken ordnen muss, gehe ich gerne raus, aber ich bin nicht der Sporttyp.
Alltagsbewegung ist auch wichtig, wie wir gerade gelernt haben.
Ja,
Unbedingt.
oder wenn dann, also ich sporte, meine ich so. Also ich persönlich finde Krafttraining im Kraftraum, das entspricht mir so nicht. Da würde ich nie mitmachen. Vielleicht habe ich auch immer, ist meine Brille, meine Sicht auf die Dinge deswegen immer so gefärbt von. Ich verstehe dich, dass du das nicht willst.
Ist doch gut. Dann die dritte und letzte Frage ist: Gibt es gerade etwas, was du neu lernst?
In Bezug auf Bewegung und Alter oder allgemein?
Ganz generell eigentlich, absolut.
Ganz generell, was ich jetzt ganz neu lerne, ist die Erstellung eines MOOCs, eines Open Educational Resources.
Okay, alles klar. Ja, man wird immer mit neuen Challenges konfrontiert, Stop Learning und so weiter.
Aber wir werden sehr gut begleitet, sehr eng begleitet. Deswegen. Aber ja, das ist das große Ding, das ich gerade im Moment lerne.
Sehr cool. Okay. Ja, cool. Danke dir für deine Zeit und dass du das Thema so gut umrissen hast. Und es war auch sehr praktikabel. Ich denke, die Leute wissen jetzt quasi, was sie machen können, welche Mechanismen potenziell dahinter stehen. Natürlich ist die ganze Sache sehr komplex und sehr breit, können die Interventionen sein. Genau, danke für das Darstellen vom Thema. Und ja, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und habe mich gefreut. Ich hoffe, ich konnte etwas Einblick geben.
Unbedingt. Es war sehr gut. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder an der ZHAW wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ja. Cool. Ich danke dir vielmals.
Danke dir.
So, schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Dafür bedanke ich mich einmal bei dir. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden und deiner Familie, deinen Kollegen und deinen Patienten und auch gerne über Social Media. Du kannst uns dabei helfen, wenn du @physiopodcast erwähnst und verlinkst. Schau gerne mal bei Instagram unter physiopodcast vorbei oder auch gerne auf unserer Homepage unter www.physiotherapie-podcast.de.